Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories.
April von Heinrich Seidel. April, April, der weiß nicht, was er will. Bald lacht der Himmel blau und rein, bald schauen die Wolken düster drein, bald Regen und bald Sonnenschein. Was sind mir das für Sachen, mit Weinen und mit Lachen, ein solch Gesaus zu machen? April, April, der weiß nicht, was er will. Willkommen zu unserem Podcast Stories und wir wissen ganz genau, was wir wollen. Mein Kollege Frank Menden und ich, Katja Schneider, präsentieren unsere aktuellen Lieblinge für den wechselhaften Monat.
Ja, ich weiß, ich wollte schon die ganze Zeit loslegen. Da hat Katja so wunderbar gesprochen, dass ich mich gar nicht getraut habe, dazwischen zu gehen. Ich war ganz gebannt, Katja. Ganz gebannt.
Ich glaube, singe.
Ja, wir beginnen auch direkt mit unserem Buch des Monats im April, würde ich sagen. Wobei ich schiebe kurz vorweg, dass ich letztes Jahr ein Buch gelesen habe, das mich schwer beeindruckt hat. Ich fahre Pakete aus in Peking, heißt es. Hu Anyan hat es geschrieben und er hat über seine mehr als 20 Jobs in ebenso vielen Jahren geschrieben, die immer so an der prekären Grenze lagen, also wirklich Jobs vornehmlich bei Lieferdiensten tatsächlich. Und das hat mich so beeindruckt, weil es einen nochmal ein ganz anderen Blick, finde ich, auf diese Niedriglohnsegment hat werfen lassen. Und Thomas Gardy, jetzt mache ich eine sehr unelegante Überleitung, aber immerhin Thomas Gardy hat jetzt im Tropenverlag ein Buch herausgebracht, das ebenfalls Liefern heißt. Und Sie werden es kaum glauben, es geht tatsächlich auch um Menschen, die ausliefern. Und Katja, du hast es auch gelesen und Anna hat es auch gelesen.
Ja.
Was sagst du zu dem Buch? Hat es dich auch, also wir waren ja irgendwie beide relativ gleichzeitig damit beschäftigt.
Ja.
Und ich habe erst gedacht, so, ist das vielleicht so ein Abklatsch von diesem Sachbuch und habe dann aber schnell gemerkt, dass der so ein, ist ja fast wie so eine literarische Weltreise, was er da macht. Ne?
Ja, und er verknüpft auch die Storys untereinander. Und was ich auch sehr mochte, dass er auch Raum lässt für eigene Interpretationen. Passiert ja so ein schlimmer Unfall.
Ja.
Und
wollen wir nicht.
Oh nein. Und man kann sich da selber seine Gedanken drüber machen. Und das kommt unweigerlich auf, weil eben diese, egal ob man das benutzt oder nicht, man begegnet ja täglich diesen Menschen, diesen quadratischen Rucksackwürfeln.
Ja, egal welche Firma das jetzt ist. Ne? Ständig hat man sie eigentlich als Fußgänger oder auch eben als Radfahrer, überholen sie einen mit ihren E-Bikes irgendwie und sind immer so flott unterwegs, wo man echt denkt, ich denke jedes Mal, Gott, die armen Leute irgendwie, die das machen
total
müssen.
Total, ja. Also ich denke nie, boah, der nervt mich jetzt.
Ich mache immer auch extra Platz, dass die schneller vorankommen.
Ja,
ja, also das finde ich auch immer ganz. Und es geht eben um Philmon, der ist zum Beispiel einer dieser Lieferanten, der kommt aus Eritrea, der muss unbedingt Geld sammeln, damit seine Frau und Tochter ihm nach Berlin folgen kommen. Und natürlich ist dieser Job auch immer wieder in Gefahr. Und dann von ihm ausgehend spannt wirklich Thomas Gardy so einen Bogen über verschiedene Leute, verschiedene Lebensbedingungen und wir gehen wirklich nach Berlin natürlich auch, aber wir gehen auch nach Istanbul, sind in Buenos Aires auch zugange und ich finde, das macht er so toll und so ganz so unspektakulär. Also es wirkt jetzt so konstruiert vielleicht, aber wenn man das liest, ist es so organisch und es fließt so einfach vor sich hin, finde ich, ne?
Ja, und ich nehme, also bei jeder einzelnen Geschichte dachte ich, ja, genauso wird es auch wirklich sein, dass man sich da auch für 800 Euro erstmal irgendwo reinziehen muss. Und einer der Lieferanten fährt ja unter falscher Identität, aber überhaupt nicht passend. Er ist Eritreer und muss dann so eine weiße ältere Dame faken.
Ja. So. Herrlich, ja, das ist wirklich, also es hat auch ganz viel Komik, finde ich tatsächlich.
Total.
Man muss auch echt lachen und schmunzeln und ich finde so alles, was mich in diesem chinesischen Buch so begeistert hat, wird hier nochmal auf so eine ganz andere Art aufgegriffen. Weil da ist es auch so, ich fahre Pakete aus in Peking, dass die Leute erstmal 3 Tage Probe arbeiten müssen, um überhaupt zu gucken, ob sie das irgendwie durchhalten, diese schweren Jobs. Und dann denke ich mir auch so, was ist das bitte für ein System auch, ne? Wo irgendwie so gearbeitet wird, dass die Leute erstmal beweisen müssen, ob sie überhaupt können. Unbezahlt, versteht sich natürlich. Also das wird auch natürlich nicht angerechnet auf spätere Arbeitszeiten.
Wahnsinn.
Also das ist echt. Und auch hier, ich finde diese krassen Bedingungen, die da herrschen und auch diese Sprachlehrerin, die ist ja auch so eine interessante Figur, finde ich. Ne? Nina heißt sie, ne?
Ja.
Genau. Also ich finde, es ist ein wirklich sehr, sehr gelungenes Buch. Und wenn man jetzt, es ist natürlich, man könnte sagen, okay, das sind jetzt einzelne Erzählungen, aber es ist dann doch so ein Reigen, finde ich, ne?
Ja, es ist ein großes Ganzes.
Ja, es ist doch ein großes Ganzes dann am Schluss. Also ja. Tolles Buch, und wir haben uns zu dritt entschlossen, das zu unserem Buch des Monats im April zu machen. Und vielleicht überdenkt der eine und die andere auch mal, wenn man was zu essen bestellt, ob man nicht vielleicht doch selber kocht oder es selber abholt.
Ja, oder zumindest ein Trinkgeld
gibt. Oder zumindest ein ordentliches Trinkgeld gibt, ganz genau, ja.
Ja.
So, jetzt machen wir einen harten Schnitt, oder? Was würdest du sagen? Wo geht's hin jetzt?
Ich gehe auf hohe See.
Ah, Frau Schneider geht sticht in See.
Ich habe ja immer noch den geheimen Wunsch, Matrosin zu werden. Mal schauen, ob das noch was wird.
Also, falls uns jemand zuhört, eine Reederei oder eine Werft, Frau Kass-Schneider wäre bereit zum Anheuern.
Definitiv. Naja, obwohl man eigentlich, ich schon merke, zum Glück durch die ganzen Bücher, die ich darüber lese, es ist schon eine sehr romantische Vorstellung, der ich mich da gerne hingebe. Und die dann schnell auf den Boden der Tatsachen zurück. Und so habe ich mir das neue Buch von Hampton Sides geschnappt. Ich habe bereits den Vorgänger, die Polarfahrt, super gern gelesen, bei Mare erschienen. Und das neue Buch ist auch in Deutschland bei Mare erschienen, Cooks letzte Reise. Es geht um niemand Geringeren als James Cook, der Mitte, Ende des 18. Jahrhunderts so seine glorreiche Zeit hat. Und er heute hat ein sehr unrühmliches Bild. Er gilt als Wegbereiter des Kolonialismus. Er selber hat sich nicht als Entdecker, Kolonialisierer, Kolonialist verstanden.
Whatever.
er hat sich wirklich als Kartograf und Vermesser verstanden. Was einerseits natürlich bahnbrechend war, dass man auf einmal wusste, Mensch, meine Kollegen auf dem anderen Schiff sind dort und so dort. Aber natürlich wusste man auch, wo sind die ganzen Menschen, die in diesen entfernten Gegenden wohnen.
Alles Vor- und Nachteile leider.
Ja,
ne?
Total. Und dass er quasi als Sündenbock dargestellt wird. Und es geht nun um die letzte Reise. Lange war ja die Nordwestpassage wirklich nur ein Mythos. Gibt es die? Man musste ja immer im Süden lang viele Gefahren auf sich nehmen. Und er hat sich nun in seiner dritten und leider auch letzten großen Reise auf den Weg gemacht, um das herauszufinden, ob es da eine Möglichkeit gibt, einen Weg durchzufinden. Und es ist ja quasi ein Riesenwettstreit gewesen mit anderen Weltmächten, Frankreich, Spanien, die ja alle die Welt
Spanien war ja gerade wirklich auch sehr, die spanische Armada war ja berüchtigt auch. Ne?
Ja, total. Und Ende des 18. Jahrhunderts auch gab es auch die Befreiungskriege in den USA, diese 13 kleinen Kolonien, die sich von England freimachen wollten. Und ich finde, der Autor schafft es immer fantastisch, das Historische darzustellen und auch eigenen Interpretationsspielraum zu sehen. Das ist ihm auch sehr wichtig, so neutral wie möglich das darzustellen, was ja auch ist eine Riesenarbeit ist, diese ganzen Unterlagen,
Akten,
Briefe zu wälzen, und hat auch versucht, so viele Orte des Geschehens zu besuchen. Er schreibt dann aber auch ganz realistisch, dass Zeit und Geld manchmal auch knapp waren, um das wirklich alles zu realisieren. Und ich war ganz erstaunt, das wusste ich gar nicht. Dieses Buch, Cooks letzte Reise, war auch auf Barack Obamas Reading List und bei der New York Times bei den Top 10 Books 2024.
Wow.
Also ja, ich finde, es ist wirklich ein sehr lohnenswertes Buch, das einem eben auch verstehen lässt, wie der Kolonialismus so um sich greifen konnte.
Und liest sich wahrscheinlich sehr flüssig, oder?
Total. Es ist wirklich eigentlich wie so ein Abenteuerroman, aber eben auf wahren Verhältnissen, wahren Gegebenheiten beruht und auch nochmal diese prekäre Lage an den Schiffen verdeutlichend und auch sehr interessant, man sagt ja immer, dass die ganzen Frauen sich den Kolonialisten, so den Seefahrern an den Hals geschmissen hätten. Man denkt, na, so abgerissene Männer ohne Zähne.
Und auch irgendwie sicherlich nicht so duftend, wie man es gerne hätte.
Nein, kein zartes Odeur auf jeden Fall. Also ich finde, es ist wunderbar, um diese geschichtlichen Ereignisse noch mal besser einzuordnen. Sehr, sehr lesenswert.
Klingt auf jeden Fall super. gucke ich gerade nicht auf meinen Stapel.
Was genau richtig passt.
Nee, was genau passt eigentlich nichts dazu. Deswegen machen wir einfach einen ganz harten Schnitt mit einer schwedischen Autorin, Anna Brynhildsen heißt sie. Und das Buch heißt Die glücklichste Familie der Welt. Und die glücklichste Familie der Welt, das sind in diesem Fall Mats und seine Tochter Efi und seine Nichte Sarah. Und die planen ein Wochenende in Berlin. Und sie wollen dort zum einen den Stolperstein ihrer Familie finden und zum anderen Briefe ihrer Großmutter dem jüdischen Museum vermachen. Und das ist so die Klammer, irgendwie wissen, dass Sarah schwanger ist und nicht sicher ist, ob sie das Kind unbedingt haben will. Wir wissen, dass Efi, die 12 Jahre jünger ist als Sarah, also noch ein Teenager ist, dass die mal krank war. Man weiß sehr lange nicht, was da war. Und dass Mats diese Reise auch nutzen will, um Efi etwas zu erzählen. Und diese Dinge wissen wir alles. Das ganze Buch spielt an einem einzigen Wochenende. Unterbrochen ist es allerdings immer wieder durch Erzählungen, wie die Familie Wolf von Berlin nach Schweden gekommen ist. Und das, finde ich, verknüpft diese Autorin auf so eine ganz, ganz tolle Art und Weise. Und das Buch beginnt irgendwie auch mit einem tollen Satz, finde ich. Eine Erzählung beginnt nie einfach irgendwo von selbst. Man muss entscheiden, wo man anfangen will. Und das passt, finde ich, auch so gut zu diesem Buch, weil sie beginnt in der Gegenwart. Und man braucht tatsächlich so ein bisschen, weil so vieles unausgesprochen bleibt, wie diese Konstellation zwischen diesen drei Leuten ist und warum sie jetzt nach Berlin wollen. Man wird so mitten reingeworfen in deren Leben und so langsam schält sich dann diese Familiengeschichte heraus und auch die Beziehungen dieser drei Menschen untereinander wird immer deutlicher. Also ich fand das wirklich sehr, sehr beeindruckend, diese Struktur dieses Romanes und wie so eine Reise zu den Spuren der Vergangenheit letztendlich auch immer die Gegenwart beeinflusst und wie das aus diesen drei Protagonisten auch ganz neue Facetten hervorholt, finde ich. Also das hat mir sehr, sehr gefallen. Und der Schlusssatz ist einfach auch so wunderschön bei diesem Buch. Der heißt nämlich, das Neue beginnt damit, dass ein Moment sich an einen anderen fügt.
Oh, das klingt wunderschön.
Das ist ein ganz, ganz tolles Buch. Also ein wirklich ganz großartiger Roman über Familienbande, über Geheimnisse, über Lügen und natürlich auch über intergenerationale Traumata. Aber auf so eine ganz eigene Art mal aufbereitet.
Ja, würde ich gerade sagen, dass eben natürlich unsere Ahnen, selbst wenn wir sie nie kennengelernt haben, wirklich unser Leben beeinflussen.
Absolut, ja. Also man muss sich, wie gesagt, ein bisschen einlassen, aber wenn man sich dann einmal eingelesen hat und der erste Rückblick in die Vergangenheit kommt, dann ist man einfach so drin und das hat mich... Also ich habe es ehrlich gesagt des Covers wegen in die Hand genommen, weil ich das Cover ganz großartig
ganz
finde.
Toll.
Und wenn man den Umschlag nämlich abmacht, ist dieses Coverbild ganz groß.
Ah.
Also auch ganz wunderbar, finde ich. Also es ist wirklich, nehmen Sie es mal in die Hand, wenn Sie das nächste Mal zu uns kommen. Schauen Sie im Netz mal rein, lesen Sie mal Probe, weil ich finde, es ist wirklich ein außergewöhnlicher Roman.
Ja, es ist das Porträt einer Frau, darauf zu sehen.
Ja.
Hast du mal geschaut, wer der Maler
die Malerin? Nö, aber das ist eine gute Idee, das könnte ich jetzt mal machen. Von Carol Pueo Matilda. Ich kann Carol Pueo leider nicht.
Matilda auch nicht.
Nee, Matilda auch nicht, aber das Buch kenne ich und kann es nur nachdrücklich empfehlen.
Und fußt das auch auf der Geschichte, der persönlichen Geschichte?
Ist sicherlich autobiografisch, das sagt sie auch im Nachbar. Also sagt sie auch, dass das auf jeden Fall auch ihre Familiengeschichte mit eingeflossen ist.
Ja, okay. Dann geht's jetzt von Berlin nach Köln.
Nach Kölle am Ring.
Richtig.
Es freut den Rheinländer in mir.
Mich auch als
ehemalige Kölnerin, ja.
Exactly. Und zwar von Clara, jetzt gucke ich gerade, Leinemann oder Linnemann? Leinemann, das E ist so etwas.
Aber Leinemann,
Schrucken.
Ja.
Gelbe Monster. Und dieses Buch war auf deinem Lesestapel zu finden. Fermenten hat ein sehr großes...
Ich habe, eigentlich haben wir jeder einfache in unserem Büro, aber ich habe zwei. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
Naja, jedenfalls lag da dieses Buch Gelbe Monster und ich in so einem Frank und das Buch ein bisschen rumgeschlichen und sagte, ach Mensch, willst du das jetzt bald lesen? Und er meinte, nein, du darfst ruhig. Und ich freue mich sehr.
Ich bin so generös.
Definitiv. Freue mich sehr, dass ich das mir angeeignet habe, dieses Werk. Es geht um eine junge Frau, die in einem Selbsthilfe-Seminar Antiaggressionstraining auftaucht. Mhm. Und sie hat aber Wunden im Gesicht und alle anderen nicht. Und man denkt, was macht sie denn da? Mhm. Und so nach und nach entblättert sich, was passiert ist. Sie hat ihre ganze Wohnung zerlegt. Sie hat ein Faible für, wie man heute sagen, toxische Beziehungen. Mhm, sie trifft auf einen Mann, den sie richtig toll findet. Der ist aber noch in einer Beziehung mit einer anderen Frau.
Super und dann, Voraussetzung.
Kommt es doch zum ersten Kuss. Mhm. Und ja, irgendwann trennt er sich dann doch. Und ja, die ganze Zeit ist der nicht Fisch und nicht Fleisch. Und sie weiß nicht so richtig, wie sie damit umgehen soll. Und dann gibt es immer Momente, juhu, ja, das ist es. Das ist unsere tolle Beziehung. Und dann wird ihr immer wieder klar, nee, der will mich eigentlich gar nicht. Der will was ganz anderes. Und ja, wie soll sie damit umgehen? Und dass die einzige Möglichkeit für sie ist, ihre Aggression wirklich in Faustschläge zu verwandeln. Und am Ende sitzt sie eben in diesem Anti-Aggressionstraining mit den anderen Frauen. Und ich finde es sehr interessant zu sehen, welche Glaubenssätze man hat. Wie soll eine gute Beziehung aussehen? Was gehört dazu? Was ist unabdingbar? Ist ein Schlag ins Gesicht? Kann das mal passieren? Liebe zu den Kindern. Also wirklich ein buntes Kaleidoskop an Menschen, die dort sitzen, die das wahrscheinlich von sich selbst nie gedacht hätten, dass ihnen das mal passieren könnte. Und man begleitet sie, wie sie dann bei ihrer Freundin wohnt. Also weil die Wohnung ist ja zerlegt.
Sie sehen, es ist live, das Telefon klingelt und es ist live hier alles bei uns. Deswegen, aber ich hoffe, Sie können uns weiterhin trotzdem folgen.
Genau, sie sitzt bei ihrer Familie, bei ihrer Freundin und versucht nun, ihr Leben auf eine andere Spur zu bringen. Und das klappt auch. Sie macht sich auf den Weg. Eigentlich ist sie Biologin oder Physikerin. Ich weiß es jetzt nicht mehr hundertprozentig. Aber ihr wird zum Beispiel eine Forschungsstelle in Spanien angeboten, die sie lange nicht wahrnimmt, weil sie ja diese tolle Beziehung hat. Und jetzt denkt sie, okay, ich muss mich um mich kümmern, ich muss es auf den Weg bringen. Mehr sage ich nicht.
Und die titelgebenden gelben Monster, ist das quasi ein Sinnbild für diese Wut, die sie immer wieder überkommt?
Ja, genau.
Also quasi sieht nicht rot, sondern sieht gelb. Quasi
ja,
so. Okay.
Genau. Und das ist wirklich eine ganz tolle, originelle Sprache, aber nicht, ich finde ja, manchmal ist ja so originelle Sprache sehr konstruiert, aber sie hat zwischendurch so tolle Wortschöpfungen drin und ich bin ihm wirklich sehr, sehr gerne gefolgt. Nicht nur, weil es in Köln spielt, aber auch, weil...
Ist bei Surkamp Nova erschienen.
Richtig.
Ne? Ja, dem Segment für junge Stimmen im Surkamp Verlag. Wir machen jetzt wieder einfach einen drastischen Stimmungswechsel auch tatsächlich mit Simon van Wooy, eine Maus namens Merlin. Und ganz ehrlich, ich nehme Anfang des Jahres immer ganz viele Novitäten mit an die See, die gelben Monster nicht, weil das habe ich dann Frau Schneider ja überlassen. Und da war eben auch eine Maus namens Merlin dran und ich nehme, oft sortiere ich vorher schon so ein bisschen raus und denke, okay, da sehe ich so Bücher, wo ich denke, das ist sicherlich nett, aber das kann dann da bleiben in der Ferienwohnung. Ne? Das muss ich jetzt nicht wieder mit nach Hause nehmen. Und das war, bei einer Maus namens Merlin hatte ich das auch, weil auf dem Titelbild sind ist ein paar Pantoffeln zu sehen, eine Maus, die in einem dieser Pantoffeln schläft. Und da habe ich schon gedacht, dann hat Jojo Moyes noch ein Zitat hinten drauf gesetzt. Wenn Sie Freude in Ihrem Leseleben haben wollen, kaufen Sie dieses Buch. Und ich mache es kurz und kann nur sagen, tatsächlich stimmt das, was sie sagt. Ich habe mich auch sofort in diese zwei Hauptfiguren verliebt. Da ist nämlich einmal Helen Cartwright, die ist mittlerweile 83, hat, man kann es sich denken, in diesem Alter nicht mehr so große Erwartungen an ihre Zukunft. Sie lebt in einem Haus, war früher eine sehr renommierte Ärztin. Das erfährt man im Laufe der Zeit. Und eines Tages, sie sammelt Altpapier von draußen auf und hat da so ein wie so ein Kinderspielzeug, wo sie denkt, okay, vielleicht kann sie damit noch was anfangen. Und aus diesem Kinderspielzeug krabbelt eines Tages eine Maus. Und irgendwie schafft es diese Maus, eine Beziehung zu Helen aufzubauen. Und wenn man jetzt natürlich abschließend sagen würde, ja, und dadurch kommt Helen auch wieder mehr ins Leben und sie lernt neue Leute kennen. Dann klingt das so wie so eins dieser Bücher, die man ewig schon gelesen hat, und man denkt, oh Gott, ja, kennen wir alles. Aber ich finde, dass der Simon von Boyle das wirklich super macht. Zum einen ist aber auch Helen eben eine interessante Frau, die hat nämlich 60 Jahre lang in Australien eigentlich gelebt und ist dann erst wieder zurückgekommen in so einen kleinen Ort in der Nähe von Oxford und wieder dieses kleine Haus ist dann da und sie denkt irgendwie, sie versucht die Maus auch erst loszuwerden, dann geht es in den Tierhandel und alles und der Tierhändler oder der Mann, der diesen Laden betreibt, wird auch einer ihrer Freunde, weil er ihr genau sagt, was sie machen muss, damit diese Maus auch wieder aufgepäppelt wird. Und ich fand es einfach toll, weil es so eine ganz ungewöhnliche Figurenkonstellation wird. Also nicht nur Helen und diese Maus, sondern auch dieser Tierhändler, also dieser Mann aus der Tierhandlung. Und dann kommt noch später kommen noch zwei Leute dazu. Und es ist irgendwie so eine ganz skurrile Gemeinschaft, die sich eigentlich nur wegen dieser Maus gefunden hat. Und es nimmt wirklich auch skurrile Ausmaße an. Und ich finde, er hat auch eine schöne Form gefunden, weil auch dann tatsächlich mal eine Zeit lang, also auch das ist in Tage unterteilt, wie auch das Vorgängerbuch, was ich vorgestellt habe, die glücklichste Familie der Welt. Aber es gibt dann auch so eine Sache, wenn zum Beispiel Helen irgendwann mal einfach nur schläft, dann steht da auch nur, sie schläft. Und dann ist schon der nächste Tag wieder. Also irgendwie ist es ein richtig, richtig charmantes Buch. Und ich finde es schade, dass das Cover so ein bisschen zu niedlich ist. Weil so niedlich ist es auch dann wiederum nicht. Aber es ist ein wirklich herzerwärmendes Buch. Und ich finde, gerade in diesen Zeiten braucht man das so dringend. Es ist wirklich eine Ode an das Leben und an die Lebensfreude.
Wie süß. Ja, man sieht auf dem Cover auch, wie sich die Maus in so karierte Puschen einkuschelt, Hauspuschen. Und spielt Merlin der Name auf den Zauberer an?
Ganz ehrlich, ich weiß es nicht mehr so genau.
Ja.
Es könnte sein, ich habe das Buch im Januar gelesen. Wir haben jetzt April. Sie können sich vorstellen, wie es in meinem Hirn aussieht. Offensichtlich sehr voll ist es da. Nein, das kann ich dir nicht mehr sagen. Ja. Ich weiß nur, dass irgendwie ich das so toll fand, dass Helen eben nicht so diese wunderliche, alte, zurückgezogene, kratzbürstige Frau ist, die man sonst eben gerne in so einer Rolle besetzt, total, die dann durch die Freundschaft mit einem Tier oder einem anderen Menschen offener wird. Nee, Helen ist einfach, Helen ist sehr pragmatisch und auch eine sehr taffe Frau. Und wie gesagt, wir erfahren dann auch, dass sie eine sehr berühmte Herzchirurgin war. Oh, und das ist irgendwie auch so, ne, sie ist eben keine dieser älteren Frauen, die dann so abgetan werden, ne, so von wegen so, ne, und man kennt sie, man weiß ihren Namen, und wenn sie dann das sagt, dann, gerade der Arzt sagt, sind sie die Helen Cartwright? Dann sagt sie nur so, ja. Also, es ist auch wirklich, toll, weil es auch über ihre Ehe, über das, über ihren Sohn und all, ach, das ist wirklich wunderschönes Buch. Kann ich sehr empfehlen. Und wie gesagt, schrecken Sie nicht vor dem allzu niedlichen Cover zurück. Es ist einfach ein so lebensbejahendes Buch.
Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet.
Ging mir auch so. Und wie gesagt, ich hatte es mitgenommen, weil ich dachte, ich lese mal rein und lasse es dann da.
Ja.
Und habe es dann wieder mit zurückgenommen, weil ich es dann einfach zu schön fand, um es nicht. Ich kann es nur leider meiner Mutter nicht schenken, weil meine Mutter wirklich was gegen Mäuse hat. Und ich glaube, sie kann das dann nicht lesen, wenn da so eine nette, süße Maus da rumflitzt. Ich glaube, es ist nicht für sie. Aber wenn Sie Mäuse mögen und keine Angst vor Mäusen haben, greifen Sie zu diesem Buch.
Ja, und anscheinend wirklich ein Buch für Jung und Alt.
Ja,
und
wirklich, tatsächlich, ja.
Alle ist, und jeden.
Ja. Das ist es, ja.
Ich will nochmal zu Gelbe Monster sagen. Also, das geht ja um eine junge Frau und trotzdem. Ich mit zarten 42 hat mich da total, hat mir total gut gefallen. Ich habe überhaupt nicht gedacht, oh ja, so eine junge Frau und ihre Probleme. Ja. So, also.
Ja, ist toll. Ich finde ja auch immer, dann merkt man einfach, dass ein Buch so über das hinausgeht, was es, ne, wo man manchmal denkt, ich habe es ja auch immer manche Sachen, wo ich immer denke, da bin ich jetzt wirklich zu alt für. Aber es gibt dann wieder auch Sachen, die sich mit jungen Menschen beschäftigen, die dann so universell dann doch sind, dass es einen eben auch dann bekommt.
Ja, total. Ja.
Jetzt kommen wir zu einer unbekannten Malerin.
Ja, und es handelt sich um Anna Boberg, die Mitte des 19. bis Mitte des 20. Jahrhunderts gelebt hat. Eine schwedische Malerin, die im Ausland tatsächlich dann schon einiges an Renommee hatte, aber in ihrer Heimat, da fand sie zu keiner Beachtung. Und ihr Mann war ein sehr bekannter Gestalter, Architekt, dessen Namen mir leider gerade nicht einfällt. Der hat aber auch wohl so bekannte Kaufhäuser und solche Dinge entworfen und hat seiner Frau eine kleine Hütte auf den Lofoten hingesetzt. Und da sind sie auch jedes Jahr gemeinsam hingefahren. Und jetzt ist es schon so mit so in ihren letzten Lebensjahren, sie spürt auch so häufig, kann sie da nicht mehr hinfahren. Das ist ja schon ein entbehrungsreiches Leben dort. Und sie beschließt nochmal einen Versuch zu wagen, die Landschaft, die Stimmung, das Licht wirklich einzufangen und beschließt alleine dorthin zu reisen, ohne ihren Mann. Mhm. Und das Buch ist quasi ein Brief an ihren Geliebten. Und sie berichtet ihm von ihrer Reise, von ihrer Zeit dort. Und es ist, finde ich, so wunderschön, wie beschrieben wird, wie sie malt. Also diese Eindrücke, diese Techniken. Und das fand ich einen ganz tollen Einblick in die Arbeit. Sie hat das sich autodidaktisch angeeignet. Ihr Vater hat ihr nicht erlaubt, eine Ausbildung zu machen, gut als Frau. Zu der Zeit war das ja eh natürlich nicht unbedingt Usus. Mhm. Und erst ist sie darüber sauer und dann merkt sie aber, dass sie eigentlich dankbar ist für die Möglichkeit, sich das selbst anzueignen, sich selbst zu überlegen, wie möchte ich das alles einfangen. Es ist ein stilles Buch, aber es hat mir wirklich unheimlich gut gefallen, weil ich das Gefühl hatte, mit Anna Boberg auf den Lofoten zu sein, in dieser kleinen, kargen Hütte. Mhm. Das ist wirklich ein ganz wunderschönes, schmales, hat ja nur ein paar über 100 Seiten. Mhm. Wirklich ganz besonders tolles Buch.
Und das Cover ist im Mare Verlag erschienen, das Buch. Ja. Ist das Cover ein Gemälde von Anna Boberg?
Ja, genau. Und auch hinten auf der Rückseite. Mhm. Sie hat dann versucht, Eisberge darzustellen. Darauf geht sie auch ein im Buch. Da kann man quasi, das mag ich gerne, wenn Verlage auch das, was
absolut,
in einem Buch beschrieben wird. Man denkt, ja, wie sieht das denn jetzt aus? Ja. Okay, ich muss mal online recherchieren.
Dass man nicht dann nebenbei noch googeln muss, sondern dass man tatsächlich irgendwie oder eine andere Suchmaschine benutzt.
Ecosia. Genau, das finde ich wirklich ein ganz wunderbares Buch und der Mare Verlag kriegt mich ja einfach immer wieder mit seinen wunderschönen maritimen...
Das ist eigentlich immer was dabei, finde
ich. Total.
Ne?
Und das ist ja wirklich an einer großen Bandbreite. Mhm. Man denkt ja auch ja über ein Thema, das
Da kann man doch nicht nur über das Wasser, Meer, was soll man da irgendwie immer finden, aber die finden immer wieder was und das ist total. Schon beeindruckend.
Ja.
So, jetzt haben wir sehr viel entschleunigt und jetzt machen wir mal noch einen rasanten Thriller zum Schluss. Steve Kavanagh, Kill for Me. Steve Kavanagh ist wahnsinnig erfolgreich und er hat so eine Reihe geschrieben, auf die Fortsetzung warten die Leute immer schon begierig. Und dieses Kill for Me ist ein sogenannter Standalone. Und ich wollte eigentlich nur wissen, warum ist dieser Mann so erfolgreich? Und habe mir deshalb dieses Buch einfach mal mitgenommen. Und ich kann nur sagen, ich verstehe es jetzt so gut. Publishers Weekly sagt zum Beispiel, selbst erfahrenste Thriller-Fans werden sich bei dieser rasanten Achterbahnfahrt an ihren Sitz festklammern. Und mich hat es auch tatsächlich nicht losgelassen. Es ist ein absoluter Page-Turner. Es geht um Amanda und Amanda hat ihre Tochter verloren. Die wurde ermordet von einem sehr, sehr reichen Mann und es ist relativ klar, dass er das war, nur man kann ihm nichts nachweisen. Und das zermürbt auch ihren Ehemann so sehr, dass er sich das Leben nimmt. Und Amanda steht plötzlich ganz alleine da. Sie kündigt ihren Job. Also ihr einziges Ziel ist es eigentlich, diesen Mann zur Rechenschaft zu ziehen. Und sie stalkt ihn regelrecht. Und es beginnt damit, dass sie in der U-Bahn ist und diesen Mann erschießen will. Es gelingt ihr aber nicht. Und er wird wiederum daraufhin ihr eine Klage anheizen, dass sie ihn einfach sich nicht mehr auf eine bestimmte Distanz nähern darf. Ne? Und der Polizist, der ihren Fall betreut und der auch unbedingt möchte, dass dieser Mann eingebuchtet wird, der gibt ihr den Rat und sagt, lassen Sie das bitte mit diesem Beschatten und suchen Sie sich Hilfe, suchen Sie sich professionelle Hilfe. Und sie geht in eine Selbsthilfegruppe für Angehörige von Mordopfern. Und da trifft sie eine Frau, Wendy, die das gleiche Schicksal hat wie sie. Auch sie hat ihre Tochter verloren, auch sie hat die Tochter verloren durch einen gewalttätigen Mann. Und die beiden Frauen freunden sich an und bei einem sehr weinseligen Abend sagt dann Wendy plötzlich zu ihr, Mensch, Amanda, kennst du eigentlich den Film von Hitchcock, Der Fremde im Zug oder das Buch von Patricia Highsmith? Man sagt immer, nee, warum? Man sagt, ja, das ist doch so genial, treffen sich zwei Leute im Zug, die sie überhaupt nicht kennen und reden so über ihr Leben und beide stellen dann fest, dass sie jemanden umbringen wollen unbedingt und sagen dann plötzlich, wir tauschen einfach die Morde. Dann kommt uns keiner auf die Schliche, wir können uns ein perfektes Alibi überlegen und uns das perfekte Verbrechen begehen und beide sind ihre Sorgen los. Und dann lacht Amanda noch so und sagt so, ja, das wäre natürlich toll. Und sagt, komm, wir machen das. Doch Wendy, du bringst den Mörder meiner Tochter um und ich dafür den deiner Tochter. Und Amanda ist erst so, okay, ne, am nächsten Morgen denkt sie, ja gut, das war ja Gott sei Dank, ne, war ein seliger Abend. Und nein, aber Wendy sagte dann am nächsten Tag, du, ich hab's getan. Und du musst jetzt bitte auch sofort das auch tun, weil wenn die Polizei das jetzt spitz kriegt, dass der tot ist, dann wirst du ja vorgeladen, hast dann nicht mehr so viel Zeit. Du musst jetzt also auch deinen Teil dieses Paktes erfüllen. Und mehr erzähle ich jetzt gar nicht. Das ist unglaublich spannend. Das wird aus verschiedenen Perspektiven erzählt. Es gibt noch eine Perspektive, die sehr, sehr lange keinen Sinn geben will, aber auch ungemein spannend ist. Und am Ende fügt sich das so spektakulär zusammen. Also manche Twists sieht man als geübter Thriller-Leser kommen, andere tatsächlich überhaupt nicht. Und ich finde, das ist manchmal vielleicht ein bisschen doll, aber so effektiv. Also es hat mir so einen Spaß gemacht, da durchzujagen durch diese Geschichte, weil es natürlich auch, ich glaube, es macht deswegen auch so Spaß, weil es den richtigen Leuten an den Kragen geht. Ne? Also es geht natürlich den Leuten an den Kragen, die wirklich ganz, ganz verabscheuenswürdige Menschen sind. Und das, finde ich, macht es irgendwie für einen selbst so, so gut nachvollziehbar. Aber es ist wirklich irre gebaut und es hat wirklich bis zum Schluss schlägt es seine Kapriolen und das, ja, einfach toll. Und man versteht wirklich jetzt, warum Steve Cavanagh das macht. Ich mache das ja ganz oft, dass ich mir Bücher vornehme von Leuten, die wahnsinnig erfolgreich sind, die ich normalerweise eigentlich nicht lesen würde, aber einfach, weil ich wissen will, warum ist das eigentlich so und warum, was interessiert die Leute so sehr daran? Also ich habe auch Grisham mal gelesen und fand dann auch, und ich dachte, ja, ich verstehe, warum Grisham so erfolgreich ist, weil der das einfach so perfekt baut und das macht Steve Cavanagh auch. Es ist so perfekt gebaut, das verzahnt sich alles so gut. Man hat kurze Kapitel, diese wechselnden Perspektiven, also man jagt da durch und echten Thriller, der für den Strand, das ist jetzt sprachlich keine Offenbarung, aber es ist einfach wahnsinnig spannend.
Ja.
Wahnsinnig spannend, ich sag's Ihnen. Wirklich ein absoluter Page-Turner. Also vertrauen Sie mir und wenn Sie Lust haben, nach all diesen wunderbaren, etwas eher ruhigeren Büchern jetzt mal wirklich was Rasantes in die Hand zu nehmen, da sind Sie echt gut mit bedient. Und bevor wir jetzt schließen, Frau Schneider, es war ein großes Vergnügen, müssen wir natürlich noch das Datum, wann der nächste Podcast kommt und ich habe mein Handtelefon in der Hand und sage, dass der 3. Mai der Tag sein wird, wo Sie wieder eine neue Episode von Stories, der Podcast, hören können.
Darf ich noch kurz fragen, ist es blutig?
Es hat zwei Stellen, die durchaus blutig sind.
Ja.
Aber es ist jetzt nicht blutig, da werden Leute massakriert und umgebracht. Es geht um zwei Stellen, in der sich jemand verteidigen muss.
Okay.
Und ich finde, das kann man dann auch besser irgendwie besser ab irgendwie dadurch. Es geht, es werden keine grausamen Mordszenen.
Ja, das wollte ich.
Das gibt es auf keinen. Nee, das gibt es hier nicht. Nein, nein.
Ja, herrlich.
Es fließt Blut, aber eher aus Gründen der Selbstverteidigung, sage ich jetzt mal. Ja,
ich habe meiner Mutter sagen, sie liebt es, im Zug ins Gespräch zu kommen.
Oh ja, das sollte sie mal aufpassen, wo das hinführen kann, ja. Also wirklich rasanter Thriller und ich finde, wir haben eine super schöne Mischung.
Total.
Ich hoffe, Sie finden das auch. Natürlich finden Sie noch mehr Buchtipps bei uns im Laden. Und ja, wir freuen uns, wenn Sie vorbeikommen und wünschen Ihnen einen wunderbaren April, so wechselvoll wie er auch sein soll. Aber mit einem guten Buch ist jeden Tag Sonnenschein.
Also da weiß ich gar nicht, was ich noch zufügen soll.
Belassen wir es bei diesem sehr schlechten Bonmot von mir und wir wünschen Ihnen alles, alles Gute. Tschüss.
Alles Gute. Tschüss.